Wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt bitte Römer Kapitel 9 auf. Wir lesen es komplett heute Morgen, nur damit wir uns daran erinnern, wo wir sind und wohin wir gehen, wenn wir jetzt dieses wunderbare Kapitel abschließen in Gottes Wort. Noch einmal Römer Kapitel 9, die Verse 1 bis 33. Hört jetzt das Wort des einzigen und lebendigen und wahren Gottes. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißungen werden als Nachkommen gerechnet. Denn dieses Wort ist eine Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bliebe, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er dennoch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Wer bist du denn, o Mensch, der du das Wort nimmst, geben Gott? Wird etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht kundzutun, mit viel Langmut ertragen hat, die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben, und damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen, und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn indem er die Sache vollendet und abkürzt, wird der Herr auf der Erde handeln. Und wie Jesaja zuvor gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommen übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und wären Gomorra gleich geworden. Was sollen wir nun sagen? dass sie von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist Gottes Wort. Ich möchte sagen, schnallt euch gut an, weil wir viel haben, wodurch wir durchgehen werden in diesen paar Versen. Wenn ihr den ursprünglichen Facebook-Post gesehen habt auf der CFC-Facebook-Seite, dann habt ihr gesehen bestimmt, dass wir eigentlich bis zu 10 Vers 4 gehen wollten, aber weil es doch im Griechischen eine Einheit ist. Aber nachdem ich die Verse 30 bis 33 studiert habe, wäre es doch ein schlechter Dienst, wenn ich versuchen würde, die anderen 4 Verse auch noch mit reinzupacken in diesen Gottesdienst. Paulus erreicht hier seinen Klimax, den Schwerpunkt von all dem, was er in Römer 8 bis 9 sagen möchte. Und deswegen müssen wir da gut drauf schauen und uns genug Zeit nehmen, um da durchzugehen. Ich bin mir sicher, dass viele von euch gesehen haben, dass in evangelikalen Kreisen, dass dort eine Bewegung weg von den Bekenntnissen der Christenheit, wie dem apostolischen oder nizänischen Glaubensbekenntnis oder auch von den reformierten Bekenntnissen, wie den drei Formen der Einheit und Westminster Bekenntnis, London Baptist Confession oder so gegeben hat. Viele sagen vielleicht, ich brauche nur Jesus, ich brauche keine Theologie oder Bekenntnisse. Andere werden sagen, es gibt kein Bekenntnis als nur die Bibel, die ein Bekenntnis in sich selbst ist. Aber was denn ironisch ist in diesen Aussagen ist, dass Jesus, er selbst, der Gottesmann, dass er kein Theologe war, dass er nicht selbst auch fundamentale Doktrine, Lehren der Wahrheit auch aufgerichtet hat. Er selbst hat viele von diesen Wahrheiten, die wir im Buch von Römer finden, besonders in Römer 9 finden, hat er doch auch gelehrt. Zum Beispiel bezüglich der Erwählung von Gott, der souveränen Erwählung, hat Jesus gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Niemand hat die Möglichkeit, zu mir zu kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Er sagt auch, dass die Schafe seine Stimme hören und zu ihm kommen. Zu ihm. Bezüglich auf des Einschlusses Gottes von den Heiden, sagt er, dass es auch Schafe gibt, die nicht von dieser Herde geben, aber die er zu sich selbst ziehen wird. Er sieht, er lehrt, dass es nicht darauf ankommt, aus welcher Vergangenheit, welcher Verwandtschaft du kommst, ob du ein Israelit bist. Es reicht nicht, dass du zur Bundesgemeinschaft gehörst. Bezüglich der Rechtfertigung aus dem Glauben handelt er doch mit dem Pharisäer und dem Zöllner. In Lukas Kapitel 18 sagt doch der Pharisäer, der geht in den Tempel und sagt doch vor Gott im Gebet, hier sind alle Taten, die ich getan habe. Ich habe meinen Zehnten gegeben, ich habe den Menschen gedient. Und er bringt das alles vor Gott. Und dann hast du aber den Zöllner, den sündigen Zöllner, der fern vom Tempel steht, der realisiert, dass er ein Sünder ist. Und er sagt, sei mir gnädig, mir dem Sünder. Was sagt Jesus? Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Der Zöllner war gerechtfertigt aus Glauben, anders als der Zöllner, der durch seine eigenen Taten Friede mit Gott haben wollte. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden, sagt Jesus. Die Schriften sind ganz klar, darüber, dass unser Stehen vor Gott, unsere Gerechtfertigung, dass sie aus dem Glauben kommt, die basiert auf dem Werk von Jesus Christus am Kreuz. Deswegen heißt es in Römer 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und der Evangelikalismus wird immer weiter von dieser Wahrheit, von diesen fundamentalen Wahrheiten der Schrift abweichen, weil es seine Ohren dem benutzerfreundlichen Gottesdienst leiht, dem Muslim, was dient dem Juden, was dient dem Atheisten und so weiter. Weil das Wort Gottes so ein Stolperstein ist, ein Stein des Anstoßes für diese Menschen. Und das ist auch die Botschaft von Christus und von der Bibel. Paulus sagt in 1. Korinther 15, denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch von Christus empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Diese Nachricht, die ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Es ist eine wunderbare Perle, ein schöner Edelstein, der die Heiligkeit Gottes zeigt in seiner Erwählung und in dem Werk, das Christus für uns vollendet hat. Und der Heilige Geist, der jetzt in uns lebt und diese Wahrheiten in uns verwirklicht. Heute werden wir den Unterschied zwischen deiner Gerechtigkeit aus Glauben und einer aus Werken sehen. Die eine rettet und die andere verdammt. Deswegen sehen wir jetzt in Vers 9, Vers 30 die Rechtfertigung aus dem Glauben und dann in Vers 31 bis 33 aus den Werken. Was sagt Römer 9, Vers 30? Was sollen wir nun sagen? Dass sie von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Paulus fängt jetzt erneut mit so einer hypothetischen Frage an. Er bringt all das, was aus den vorigen Abschnitten kommt, zu einer Kulmination hier zusammen und setzt sein Argument aus Römer 9 fort. Auch wenn Israel das Evangelium verworfen hat, heißt es nicht, dass das Evangelium ungerecht ist oder dass Gott ungerecht ist, indem er seinen Plan zur Ausführung bringt. Der Unglaube von Israel ist nur wegen denen, die nach der Verheißung geboren sind, die Kinder von Abraham sind, dass die in Genesis 15, Vers 6 als gerecht durch Glauben erklärt werden, dass nur die ein Teil von dem wahren Israel sind. Das ist in dem Brief von Paulus an die Galater, ist es eines von seinen Hauptargumenten, ja. In Galater 4, Vers 28, da ist nicht Juden noch Grieche, da ist nicht Sklaven noch frei, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus, das war Kapitel 3, Entschuldigung. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Ich habe es an der falschen Stelle gelesen, tut mir leid. Das Erbe, die Verheißungen an Abraham, die sind nicht für die physikalischen Abstammungen oder die Samen von Abraham sind sozusagen, sondern alle, es gilt allen, die das Evangelium durch den Glauben aufnehmen. Paulus demonstriert das weiter in seiner Lehre über die Erwählung und die Prädestination, wie er es mit Jakob und Esau gezeigt hat. Es ist nicht ungerecht für Gott, das so fortzusetzen. Warum? Weil er in seiner Barmherzigkeit die erwählt, über die er sich erbarmen will. Er erklärt ja auch, dass er der Töpfer ist und dass er das deswegen tun darf. Er geht durch das ganze Alte Testament und erklärt das alles. Es ist nicht einfach eine neue testamentliche Lehre, sondern er erklärt durch das ganze Alte Testament, was er seinem Volk ganz zum Anfang gesagt hat, in Genesis 3, Vers 16, dass es einen Samen geben wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und um das weiter irgendwie, dieses Ausrufezeichen noch einmal zu stärken, erinnert er uns daran, dass es nur durch den Glauben ist. Sola fide, nur durch den Glauben, nicht durch Werke. Was wir im Deutschen oder auch im Englischen nicht sehen, ist das, was die Alliteration, die Paulus benutzt. Also ihr wisst, dass so eine Alliteration, also wenn alle Worte mit demselben Buchstaben anfangen, dass das einen Schwerpunkt legt. Und hier in dem Griechischen macht da Paulus so eine gewichtige Aussage, weil er fünf Worte mit D anfangen, dem Buchstaben D. Es geht darum, dass er sagen möchte, dieser wichtigen Punkt, dass es um den Glauben geht. Er sagt, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit geschrebt haben, dass sie es bekommen haben. Dieses Wort Streben, da geht oft um eine gewisse Feindlichkeit. Also jemanden nachjagen, eher so wie ein Jäger. In der Bibel ist aber dieses Streben oft befohlen und wird sogar geehrt als eine Tugend der Christenheit. Zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 1 sagt er, dass wir nach Liebe streben sollen. Also eine Streben nach etwas Gutem. In 1. Timotheus 6, Vers 11 sagt er, aber du, O Mann Gottes, fliehe von diesen Dingen, aber strebe nach Gerechtigkeit, Göttlichkeit, Glauben und so weiter. Also all diese Dinge, die zu der Frucht des Geistes, gehören. Strebe nach diesen Dingen. Gehen diesen Dingen nach. Aber was doch alarmierend ist und was uns schockieren sollte, wenn wir das jetzt lesen, ist, dass die Heiden das nicht danach gestrebt haben. Sie haben nicht nach christlichen Werten gestrebt, nach Tugenden. Sie haben nicht Gott gesucht, nach ihm gestrebt. Sie wollten nicht Gerechtigkeit haben. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Sie haben nach einer Selbstgerechtigkeit gestrebt, aber nicht nach einer Gerechtigkeit, die durch den Glauben gebracht wird. Aber was dort passiert ist, dass sie trotzdem gerecht durch Glauben erklärt werden, obwohl sie nicht danach gestrebt haben. Und ihr wisst genau, wonach sich das anhört. Ihr wisst genau, wie ein Leben aussieht, das nicht nach Gott sucht. Aber in dem Moment, in dem ihr errettet werdet, da werden all eure Affektionen, wird eure Liebe geändert. Und ihr strebt jetzt Christus nach. In Römer 1 sagt der Paulus ja, dass wir Dingen nachstreben, die verändert sind. Also nicht Gott, sondern die Herrlichkeit Gottes verwandelt wurde. Aber diese Menschen, all diese Menschen werden jetzt für gerecht erklärt durch den Glauben. Gerechtigkeit heißt, gerecht vor jemand zu sein. Gerechtig zu sein ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht verdient. Man kann nicht dafür arbeiten. Es ist unbekommbar, sozusagen, durch die Werke des Gesetzes. Wir haben es bekommen wegen Christus, weil er die Verkörperlichung der Gerechtigkeit war, die zu uns gekommen ist. Wie bekommen wir Gerechtigkeit? Durch den Glauben allein. Die Reformatoren haben das... Er hat mich abgehängt. Paulus sagt, nur die Gerechten sollen leben durch den Glauben und zitiert dort Habakuk. in Römer 1, Vers 17. Du wirst nur gerechtfertigt genannt, nur für gerecht erklärt durch den Glauben. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Epheser 2, Vers 8. Denn durch Glauben seid ihr gerettet und das mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Damit niemand sich rühmen kann. Die Art und Weise, wie wir gerettet sind, ist durch den Glauben. Und das ist auch das, was Paulus jetzt in Römer 7 und 8 gesagt hat. Auf Römer 9, Vers 7 bis 8. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird der Nachkommenschaft genannt werden. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Galater 3, Vers 7 bis 9. Er erkennt also, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Also werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Es war dieselbe Geschichte, die ganze Zeit durch die Schrift hindurch war das so geplant. Das ist nichts Neues. Paulus bringt nur die Wahrheit hervor, die durch die ganze Zeit bis ins Buch Genesis zurück hindurch feststand. Schon immer war es Teil von Gottes Erlösungsplan, seit dem Anfang. Der Glaube ist nicht basierend auf dem, wie du aufgezogen wurdest, erzogen, wer deine Familie ist, was dein Erbe ist, deine Vorfahrenschaft, sondern es ist durch den Glauben, dass du gerettet wirst. Und die Heiden haben diese Nationen haben nicht nach dieser Gerechtigkeit gestrebt. Sie konnten es gar nicht, wegen dem tiefen Graben, der uns trennt von Gott, wegen unserer Sünde. Aber zur selben Zeit bedeutet es, von einer Nation zu sein, ein Heide zu sein, nicht, dass du disqualifiziert bist dafür, um dieses Geschenk der Gnade und das Geschenk des Glaubens zu bekommen. Wenn du in Christus bist, in dem wahren Israel, in dem wahren und besseren Adam, dann bist du ein Nachkomme der Verheißung. Und das ist ironisch, weil das, was die Heiden, wonach sie gestrebt haben, eine Gerechtigkeit, das haben sie bekommen. Sie erlangt haben. Das kann man auch übersetzen als eifrig zu nehmen. Oder etwas in Besitz zu nehmen, was einen guten Effekt auf dich hat. Es ist weniger irgendwie etwas, was du bekommst oder so, was du verdienst, sondern eher wozu du kommst als durch ein Erbe. Wir sind in Adam geboren. Wir sind geboren in unseren Sünden und Vergehungen. Wir haben das gerechte Gericht Gottes verdient. Aber was ist denn das Erbe, das wir bekommen haben durch den Glauben? Wir haben das Erbe des perfekten Werks Jesus Christus am Kreuz verdient. Bekommen, nicht verdient. Paulus erklärt uns das, indem das alles wir nur durch die Adoption haben von Christus. In Römer 8, Vers 15 sagt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir zeugen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wie wunderbar. Wie schön ist das, ihr Brüder, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben nicht nach so einem Erbe gesucht. Wir haben nicht dieses ewig währende Erbe gesucht. Und wir haben es auch nicht verdient. Aber Gott gibt es uns frei durch Jesus Christus, seinen Sohn. diese schlimmen Sünder, die wir waren, Gott gibt uns dieses Erbe frei und gnädigerweise. Dank sei Gott. Brüder und Schwestern, strebt nach der Gerechtigkeit, die durch Glauben allein ist. Das Wort Gottes kann nicht und wird nicht fehlschlagen. Strebt nach Christus, sucht Jesus Christus, den Einzigen, der die rettet, die nicht im Glauben sind. Folgt Jesus Christus. Hängt euch an die Verheißungen Gottes, des Vaters. Tut Buße und glaubt, damit ihr nicht in die Verdammnis fallt, wie die, die das Evangelium verwerfen. Das leitet uns jetzt zum zweiten Punkt. Diese Suche nach dem Streben nach der Gerechtigkeit durch Werke. Römer 9, Vers 31. Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelang es. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als auch Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wenn die Heiden die Gerechtigkeit Gottes nicht angestrebt haben, dann sicherlich die, die Gottes Gerechtigkeit gesucht haben, die würden doch dann gerechtfertigt werden, oder? Das sagt Paulus sozusagen, das ist seine Argumentation. Diese Heiden haben nicht nach Gottes Gerechtigkeit gesucht, aber sie haben sie bekommen. Sie haben es nicht verdient und bekommen. Aber die, die sie danach gesucht haben, die würden es dann noch natürlich bekommen als Belohnung, oder? Aber das Wort schlägt nicht fehl. Die Gerechtigkeit, nach der Israel gestrebt hat, war nicht durch den Glauben, sondern durch Werke. Wir haben jetzt also hier einen Kontrast, den Paulus malt zwischen Juden und Heiden. Die Heiden haben nicht gestrebt oder gesucht nach dieser Gerechtigkeit und die Juden haben es getan. Aber was ist der Unterschied, den Paulus macht? Er sagt, dass sie ein Gesetz gesucht haben, das nach Gerechtigkeit, das zur Gerechtigkeit führt. Danach haben sie gestrebt. Das Streben der Juden ist genau dasselbe wie das, was die Heiden bestrebt haben, nämlich vor Gott gerecht zu werden, in Gottes Augen gerecht zu werden. Aber haben sie es nur aufgrund dessen getan, was Jesus Christus getan hat? Nein, sie haben für sich selbst sie selbst unterstützendes gerecht gemacht. Man könnte vielleicht besser sagen, dass Israel ein Gesetz gesucht hat, das nach Gerechtigkeit zur Gerechtigkeit führt, dass sie eigentlich nach einem Gesetz gestrebt haben, das Gerechtigkeit verlangt oder erfordert. Es war für sie richtig, nach Gottseligkeit zu suchen, aber es war falsch für sie anzunehmen, dass sie es irgendwie durch ihre eigenen Werke erreichen könnten. Paulus benutzt jetzt also das Wort, das er benutzt, das nicht zu diesem Gesetz gelangt ist, dass sie nicht dahin gelangt sind. Es bedeutet normal irgendwie voranzukommen oder Fortschritt zu machen, bedeutet dieses Werk da in Vers 31 am Ende, gelangen. Weil sie nach etwas gestrebt haben, was zur Gerechtigkeit führt, sind sie dort nicht hingekommen. Sie haben die Heiden haben wirklich die Gerechtigkeit bekommen, weil es durch den Glauben war. Die Heiden haben so ein Erbe bekommen, das Abraham verheißen war, die Gerechtigkeit Christi. Die Juden auf der anderen Seite haben es nicht bekommen. Sie haben es nicht erreicht, das zu schaffen, warum haben sie diese Gerechtigkeit durch das Gesetz nicht erreicht? Sie haben nicht auf den Propheten Jesaja gehört, der sagt in Kapitel 64, wir sind alle unrein geworden und unsere Werke sind wie befleckte Kleider. Die Werke des Gesetzes können uns, sind komplett unfähig uns, wir können sie nicht genau einhalten. Israel hat versucht, sich selbst hoch zu Gott zu arbeiten, aber sie hatten kein Herz, das Gott wirklich kannte in dem, der intimen Bedeutung des Wortes. Paulus sagt, wir sind unfähig, das zu tun. In Römer 3, Vers 10 sagt er, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Vers 20 sagt er, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Vers 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Heiligkeit Gottes. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen jemand anderes. Jemand, der perfekt dieses Gesetz einhalten kann. Es ist Jesus Christus. Er kam, er hat perfekt das Gesetz eingehalten, hat sich dem Vater unterworfen, hat es voll Willen und demütig getan. Und er wurde gekreuzigt dann für unsere Sünden. Der Zorn Gottes, den wir verdient haben für unsere Sünden, Jesus Christus hat es genommen und starb am Kreuz deswegen. Dafür. Paulus antizipiert unsere Frage, die sich jetzt daraus ergibt in Vers 31. Warum konnte Israel den nach 9, Vers 4 bis 5 die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnis, die Gesetzgebung, der Dienst, die Verheißung und Christus, der nach dem Fleisch ist, auch gedient. Warum konnten sie das alles nicht bekommen? Paulus' Antwort ist ziemlich klar. Und wenn ihr diese Beweise aus der Schriften nicht kapiert habt, die es bis jetzt gab, dann ist es hier in Römer 9, Vers 32 noch einmal. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als auch Werken geschah. Die sind über den Stein des Anstoßes gestolpert, über den Stolperstein. Was sind die Werke, die Paulus hier in seinen Gedanken hat? Es steht nicht eindeutig in der Bibel drin, aber es sind die Werke des Gesetzes. Oft wenn Paulus das Wort Werke benutzt, dann hat er in seinem Kopf das Werke des Gesetzes, wie es im jüdischen Gesetz steht. Paulus hat einige in dem Buch der Römer, was er sagt, wo er durchgeht, im Römer 3, Vers 20, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Römer 3, Vers 28, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Römer 4, Vers 2, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Römer 4, Vers 6, wie denn auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Römer 11, Vers 6, denn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Epheser 2, Vers 9. Nicht aus Werken, damit sich nicht irgendeiner rühme. Ich könnte noch weiter fortsetzen, aber ich werde aufhören. Was sollte unser Verhalten, unsere Antwort sein auf diese Wahrheit? Wir sollten Gott verehren, uns vor ihm niederwerfen, dass er uns gerettet hat, ohne unsere Werke. Wir verehren einen dreifach heiligen Gott, heilig, 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 der unseren perfekten Gehorsam gegenüber seinem Gesetz verdient. Aber wir haben immer und immer wieder gesündigt. Wir sind in Sünden geboren und wir tun seinen Willen nicht. Wir sind völlig verdorben und wir tun voll Willen böse Dinge. Paulus sagt es ja hier auch, wer sollte gegen Gott das Wort ergreifen. Paulus hat es schon gesagt in Römer 4, Vers 4 bis 5. Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Weil das Volk die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt, abgelehnt hat. Was ist da das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass die Wahrheit des Evangeliums und die Wahrheit von Jesus Christus, unserem Felsen und seine Errettung, dass es für sie ein Fels des Ärgernisses, ein Stein des Anstoßes wurde. Paulus benutzt hier dieses Wort des Anstoßes fast schon als eine auf eine Metapher für Israel in Bezug auf Christus. Das, was Jesus getan hat, seine Lehre, sein Sterben, das Evangelium, war ganz im Gegensatz zu der jüdischen Idee von der Gerechtigkeit vor Gott. Und deswegen war es für sie ein Stolperstein. Sie haben einen gesehen, der das wahre Israel ist, der Emmanuel, der Gott mit uns. Und das haben sie dann doch verworfen, weil es anders war, als sie es vorgestellt haben. In 1. Korinther 1, Vers 23 sagt er: Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Auch Petrus sagt genau dieselbe Sache in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 8. Und das ist mir für euch kurz erklären. Wenn wir jetzt kommen, ist Jesus Christus ein lebendiger Stein. Der ist zwar verworfen bei Menschen, bei Gott aber ausgewählt kostbar. Ihr seid auch solche heiligen Steine, solche lebendigen Steine, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, und Petrus sagt jetzt genau dasselbe, was Paulus gesagt hat. Er zitiert: Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, den Glauben, ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Petrus sagt also, sie stolpern, weil sie dem Wort widerstehen, so wie es Gott vorgesehen hat. Petrus sagt jetzt, dieses fundamentale Problem mit den Ungläubigen, egal ob es Juden oder Heiden sind, dass sie Anschluss nehmen und den Christus ablehnen, den Messias. Und diese Ablehnung von Christus, das wird dann ihr Anstoß. Und Paulus sagt jetzt hier, preis Gott, dass die Schrift so einig ist an all diesen Punkten. Es ist nicht nur irgendwie die Lehre von Paulus, sondern es ist die ganze Schrift, die zeigt, dass das Wort Gottes ist, die Wahrheit, dass sie schon vorher als Gefäße des Zorns vorbereitet worden sind. Dass sie voll Willen Gott widerstehen, dass sie dem Messias verwerfen. Und Paulus benutzt jetzt hier noch nochmal ein Wort. Also es gibt jetzt hier verschiedene Worte, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber wenn du jetzt also auf einem Weg lauft, bei einer Wanderung, und ihr schaut die ganze Zeit auf einen, auf die Hindernisse, die vor euch liegen, für die Steinchen oder so. Und dann braucht es doch manchmal nur einen ganz kleinen Stein. Ihr schaut immer auf die großen. Und dann gibt es einen ganz kleinen Stein und über den stolpert ihr. Und so, das ist die Botschaft des Evangeliums auch. Der Mensch ist so voll von Selbstgerechtigkeit und danach bestrebt, diese Gerechtigkeit zu erreichen, dass sie das Evangelium, das Kreuz, einfach verpassen und darüber stolpern. Sie stolpern über diesen Stolperstein von dieser eine Sache, die uns so einfach von dieser eine Sache stolpern, die sie zum Glauben bringen könnte. Es ist kein Wunder, dass Paulus dieses Wort Stein benutzt. Wenn wir zum Beispiel an Psalm 91 denken, dass Gott seinen Engeln befehlen wird über dir, damit du nicht deinen Fuß an einen Stein stoßest. Aber hier ist doch dieser Stein ist doch ein Geschenk Gottes. Wer ist dieser Stein? Es ist Jesus Christus. Wer ist der Stein unserer Rettung? In Epheser 2, Vers 20 heißt es doch, dass er der Eckstein ist, auf dem alle wir aufgebaut sind. Es ist eine vielleicht Torheit für denen, die nicht glauben, aber es ist ein wichtiges und ein schönes Wahrheit für die, die glauben. Wir werden aufgerufen, dass wir wachsam sind. Wir sollen nicht unsere Augen nach innen richten auf unsere eigene Sünde, auf unser eigenes Leiden, sondern wir sollen uns auf Jesus Christus fokussieren, ausrichten. Das ist das, was auch der Autor von Hebräer uns sagt. Schaut auf Jesus, den Gründer und der um der vor ihnen liegenden Freude willen, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achten für die vor ihm liegende Freude, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr euren Seelen ermattet. In Vers 33 legt er jetzt noch einmal diesen Stein vor uns. Das Wort Gottes ist ausreichend für uns. Und deswegen schreibt Paulus jetzt hier in Vers 33, wie geschrieben steht. Oft schauen wir darüber hinweg, wenn wir das sehen, weil das so oft in der Bibel steht. Aber wir sollten es uns anstreichen, immer wenn wir es sehen. Weil in dem Griechischen ist es im Perfekt geschrieben. Das heißt, es bedeutet, dass es definitiv ist, dass es sicher ist. Die Schrift hat das finale Wort sozusagen. Und hier zitiert er aus Jesaja 1, Vers 9. Ich lege in Zion einen Stein des Ehrenstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Wir haben es in 1. Petrus 2, Vers 8 eben kurz gesehen. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Sie stolpern, weil sie diesem Wort nicht gehorchen. Und sie waren auch dazu berufen, das zu tun. Hier dieses Wenn ihr bis jetzt nicht aufgepasst habt, dann hört jetzt zu. Das ist so wichtig. Alles, was Paulus bis jetzt argumentiert hat, ist hier der Schwerpunkt. Er fängt an in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glauben, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Dieser Anstoß, den Sie haben, den Sie in Christus nehmen, ist dasselbe Wort, das wir im Englischen oder im Deutschen als Skandal haben oder skandalös. Das ist ein Vers, den wir kennen. Dieses Wort war eigentlich der Name für eine Falle, die die Jäger ausgelegt haben. Und wenn sie dann zugeschlagen habt, dann war das dieser Skandalon, dieser Skandal. Jesus Christus ist dieser Ärgernis, dieser Skandal. Und das heißt, sowas kann auch was Gutes sein. Er ist unsere Hoffnung. Es ist eine gute Sache, von Jesus Christus so gefangen zu werden, weil uns niemand aus seiner Hand rauben kann. Aber oft der gefangen bekommt oder stolpert und davon einen Anstoß hat, der ist ein Böser. Und der Grund ist, weil der Anstoß ein Fels des Ärgernisses ist für die, die nicht der Botschaft von Jesus Christus glauben. Das Wort, das Paulus hier benutzt und oder auch Jesaja benutzt hat, ist nicht ein kleiner Stein, über den du stolperst, sondern es ist dasselbe Wort, wie der Name von Petrus gegeben wurde, ein Fels, Petra. Es ist irgendwas, worauf man ein Fundament bauen kann. Was sagt Jesus darüber in Matthäus 7, Vers 24 und 25? Jeder, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, die Winde wehten und schwimmten gegen jenes Haus an, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Wer ist dieser Fels? Jesus, der Messias. Diese Botschaft, die die Pharisäer und Sadduzäer Anstoß erregt haben und alle anderen Juden, die nicht geglaubt haben, ist dieser Felsen, dass die Macht Gottes, die hier offenbart wird. Es ist genau die Sache, die Petrus in Matthäus 16 bekennt. Als aber Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seinen Jüngern und sprach: Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten, die einen Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder sonst einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Sohn haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Ich aber sage euch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Also dieser Fels, über den Jesus jetzt redet, ist nicht irgendwie irgendwas, so ein Papsttum, das jetzt Jesus gegründet hat in Petrus, sondern das ist dieses Zeugnis, dass Jesus, dass Petrus tut, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dieser Messias, der jetzt kommt. Und diese Nachricht, die ist skandalös, und das ist das, worüber sich die Leiter, die religiösen Leiter zu dieser Zeit, worüber sie sich aufgewählt haben. Sie haben ihn deswegen gekreuzigt. Sie haben einen Dieb freigegeben, anstatt dem wahren Gott, wahren Mensch, wahrer Gott, der alle Dinge getan hat, die Gott erfordert hat. Und deswegen ist diese Nachricht so skandalös für uns. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist ein Fakt. Aber egal, wie pluralistisch diese Welt wird, wie sie denkt, dass es viele Wege zum Heil gibt. Jesus Christus ist der Einzige, auf den du deine Hoffnung setzen kannst, um gerettet zu werden. Die Welt hat nicht, der Welt gehört nicht die Wahrheit. Sie erkennt nicht die Wahrheit, sondern Gott, er ist in Wahrheit die Wahrheit. In echt ist er die Wahrheit. Wie hört jetzt dieser Abschnitt auf? Ich schlage sozusagen ein totes Pferd. Aber hier steht einfach noch einmal, dass es nur durch Glauben ist. Wer an ihn glaubt, an diesen Gottmensch, an diese Nachricht des Evangeliums, er wird nicht zuschanden werden. Zuschanden werden bedeutet, dass seine Hoffnungen vergänglich sind. Es ist aber nicht so mit Jesus Christus. Mit Jesus Christus ist genau das Gegenteil von Schande, von zuschanden werden. Die Jesus Christus verwerfen, die werden zuschanden kommen. Paulus sagt das in Kapitel 10, Vers 11 nochmal. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Wenn du vor Christus stehst an dem Tag des Gerichtes, dann wirst du nicht auf die Seite gesetzt werden. Dann wirst du nicht zuschanden werden. Aber wer sind die Menschen, die nicht zur Schande werden? Die, die an ihn glauben. Und wer an ihn glaubt, hat seine Wurzeln in dem Wort Glauben. Aber es ist eher ein nicht jemand, der glaubt, sondern die Gläubigen. Wenn ihr Fans von Grammatik seid, sozusagen. Es ist wie in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat so die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit wer an ihn glaubt, sondern es heißt eher, dass alle die Gläubigen nicht vergehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist dieselbe Benutzung hier. Also es ist nicht der beliebt, sondern die Gläubigen, die Glaubenden. Das sagt Jesus auch in Matthäus 10, Vers 33. Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der im Himmel ist. Wenn ihr Christus verachtet, verleugnet, dann wird er es auch tun. Oder Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter oder ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Weicht von mir, ich habe euch niemals gekannt, wenn ihr nicht in Christus seid. Ich habe in unserer wöchentlichen E-Mail gesagt, und wenn ihr da nicht drauf seid auf diese Liste, dann kontaktiert mich, dann kann ich euch mit draufnehmen. Ich habe euch gesagt, dass ein Freund von uns aus Adam Richardson aus Mississippi, das ist ein wunderbarer Mann, ein Mann, der leiden kannte, der viele Jahre lang einen Gehirntumor hatte, und sehr, sehr viel im Krankenhaus war. Er war ein süßer und sehr höflicher Mensch. Und seine Frau Samantha ist eine der gläubigsten Frauen, die ich kenne. Ihr Glaube ist wirklich unbeschreiblich. Nach dem wir streben sollten. Ich würde gern ein Zehntel des Glaubens haben, den sie in ihrem ganzen Leben schon gezeigt hat. Und auch ihre Kinder waren ein wunderbares Zeugnis von der Liebe von Adam und Samantha zu ihrem Gott. Sie haben gerade ein achtes Kind noch bekommen, ein neugeborenes Kind. Hier ist die Sache, Adam hat in Jesus Christus geglaubt. Selbst wenn er jetzt aus diesem Leben geschieden ist, wegen dem Glauben, der in ihm ist, er glaubt an Jesus Christus. Und obwohl der Tod und trotz allem Leiden und obwohl vielleicht Verfolgung uns nehmen kann, das Erbe, das er bekommt, ist viel, viel größer und herrlicher als alles Leiden, das er auf dieser Welt erlebt hat. Und deswegen ist Adam jetzt nicht länger in Leiden, nicht mehr in Schmerzen, sondern er ist mit Christus. Er ist durch die himmlische Tor gegangen und hört, wohl, du treuer und du treuer Knecht. Wo stehst du mit Jesus Christus heute? Paul hat klar und deutlich in den Schriften gezeigt, dass dieser Jesus der einzige Retter ist, der einzige Weg, die einzige Straße zum Heil. Es gibt niemand anders. Er rettet uns nicht irgendwie von einer politischen Herrschaft oder von Krankheiten oder von finanziellen Leiden, die wir hier erleben vielleicht. Aber er rettet uns von was viel Größerem, nämlich von dem ewigen Zorn Gottes, den wir verdient haben. Jesus Christus ruft dich heute mit zwei einfachen Worten. Tue Buße und glaube. Die Zeit ist gekommen und ist jetzt hier. Und das ist sein in Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber bekannt zum Heil. Das ist sein Versprechen. Lass uns zu ihm im Gebet gehen heute Morgen. Welche Gabe der Gnade ist doch Jesus Christus, mein Erlöser. Es gibt keine Worte dafür. Und wir danken dir, Herr, für diese wunderbare Wahrheit. Es gibt nichts, was wir getan haben könnten, um dein Wohlwollen zu gewinnen. Und doch hast du es uns gegeben. Ein Geschöpf, ein Kind Adams, empfangen wir jetzt ein Erbe als Kinder Gottes. Lass uns nicht uns schämen über diese Nachricht. Lass uns nicht stolpern über diese Botschaft, sondern sie leben alle Tage unseres Lebens. Das bitten wir im Namen von Jesus. Amen.